Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Ist Wladimir Putin geschwächt und zeigen sich da Risse im System? Für den US-Außenminister Antony Blinken stellt sich die Situation nach diesem Wochenende genauso dar.
Man sieht Risse aufbrechen, die vorher nicht da waren. Zuerst mal dadurch, dass Prigozhin sehr deutlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Frage gestellt hat, indem er gesagt hat, dass die Ukraine und die NATO keine Bedrohung für Russland darstellen. Und es war eine direkte Herausforderung von Putin selbst.
Selbst Expertinnen und Experten sind an einigen Stellen ratlos nach diesem gescheiterten Aufstand durch die Wagner-Söldner. In einer Sache sind sich viele BeobachterInnen allerdings sicher, Putin und seiner Macht hat diese Aktion erheblich geschadet. Was die Ereignisse vom Wochenende für den russischen Präsidenten bedeuten, das ist eins unserer Themen heute im Update-Podcast vom 26. Juni. Wir sprechen auch noch über die Landratswahl im thüringischen Sonneberg. Zum ersten Mal hat ja da die AfD mit einem Politiker gewonnen. Für Tino Chrupalla ist das ein eindeutiges Zeichen.
Ja, das ist der erste Stein, der aus der Brandmauer herausgefallen ist und Friedrich Merz auf den Fuß gefallen ist. Also von daher werden sich die anderen Parteien Gedanken machen müssen, wie sie weiter mit der AfD umgehen, ob es weiter bei diesem No-Go-Kurs heißt, weitergehen soll, dass man mit der AfD nicht sprechen will. Und jetzt muss man mit uns zumindest hier schon mal auf kommunaler Ebene reden und wir reichen allen die Hand, die für den Bürger und für die Interessen der Bürger Politik machen wollen.
Warum die Bundes-AfD von diesem Wahlergebnis auf kommunaler Ebene profitiert und ob das zu einer weiteren Radikalisierung der Partei führt, Einschätzung dazu gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Selbst nach diesem Wochenende, also nachdem es jetzt noch weitere Einschätzungen gegeben hat und Analysen und Threads auf Twitter, muss man ehrlich sagen, so ganz geklärt ist diese eine Frage dann eben doch noch nicht. Was ist da eigentlich passiert in Russland am Wochenende? Der Aufstand der sogenannten Wagner-Gruppe, dann die Reaktion von Putin?
Diejenigen, die diesen militärischen Aufstand vorbereitet haben, haben Russland verraten und werden dafür bestraft.
Ja, und dann eben 200 Kilometer vor Moskau sind die Söldner wieder abgedreht. Ihr habt es mitbekommen, ihr Chef Prigozhin soll das Land verlassen haben in Richtung Belarus. Und auch diese Meldung erreicht uns hier gerade ganz aktuell, nämlich dass Prigozhin wohl diesen Aufstand in einer Audiobotschaft verteidigt hat. Die zentrale Frage, die bleibt auch nach diesem Wochenende, was bedeutet denn eigentlich dieser Aufstand für Russlands Präsidenten? Und das besprechen wir jetzt mit Sarah Pagung. Von der Körperstiftung, Politikwissenschaftlerin ist sie von Haus aus und analysiert die russische Politik. Schönen guten Abend, Frau Pagung.
Hallo.
Viele ExpertInnen sind sich ja einig in dem Punkt, dass Putin am Wochenende Schwäche gezeigt hat. Wie ordnen Sie das ein?
Also ich würde das ähnlich sehen. Dieser Aufstand oder dieser Putsch, den wir am Wochenende gesehen haben, hat dann doch eine Schwäche des russischen Staates offenbart, auch ein gewisses Maß an Kontrollverlust. Man war eben nicht in der Lage, diesen Aufstand entweder gleich präventiv zu verhindern oder schnell zurückzuschlagen. Man musste sich sogar ja auf die Mediation, auf die Verhandlungen von Lukaschenka einlassen. Nichtsdestotrotz, und auch wenn das sicherlich das System ein Stück weit destabilisieren oder ankratzen wird, heißt das jetzt nicht, dass wir kurzfristig vielleicht einen Sturz des Systems oder wirklich tiefgreifende Veränderungen sehen müssen.
Trotzdem, vielleicht können Sie noch eine generelle Einschätzung geben, wenn wir uns dieses Machtkonstrukt, was Putin sich da ja auch eben geschaffen hat, wenn wir uns das nochmal angucken, was würde das denn bedeuten dafür?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Machtsystem in Russland in einer seiner Faktoren darauf aufbaut, dass man unterschiedliche Elitengruppen hat und die konkurrieren gegeneinander. Und das stabilisiert das System, weil diese Gruppen dann gegeneinander konkurrieren und nicht das System in Frage stellen. Das ist so ein wenig nach dem Motto Teile und Herrsche. Und was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, ist, dass eine dieser Konkurrenzsituationen, und zwar ganz konkret die zwischen Prigozhin und dem russischen Verteidigungsministerium, also vor allen Dingen Minister Shoigu, sich so radikalisiert hat, so außer Kontrolle geraten ist, dass es sich am Ende gegen das System selbst gerichtet hat. Und genau das ist eben das Risiko, was wir jetzt gesehen haben, auch wenn jetzt eben in der Sprachnachricht, die Prigozhin ja vor ein paar Minuten auf Telegram veröffentlicht hat, er versucht wieder zurückzurudern und genau das zu leugnen.
Wie, oder kann man sagen, wie die Rückendeckung dann ist von Putin im Kreml?
Also sie scheint nach wie vor gut zu sein, weil wir zum einen niemanden gesehen haben, der in zumindest öffentlicher Unterstützung für Prigozhin hervorgekommen ist. Also sollte es Unterstützer, Unterstützerinnen gegeben haben, waren sie nicht so mutig, nach vorne zu kommen. Das System scheint zu halten. Wie groß die Kratzer wirklich sind, wie viele Menschen es vielleicht gibt, die das System eigentlich kritisieren oder auch weghaben wollen, oder wie viele Menschen es jetzt gibt, die das vielleicht neu wollen, das ist aus meiner Sicht aktuell einfach wirklich nicht zu sagen, sondern wir müssen jetzt in den kommenden Tagen und Wochen sehen, wie sich einzelne Akteure verhalten, wie auch der Staat mit einzelnen Akteuren, also beispielsweise mit Personen aus dem Wagner-Umfeld oder auch aus dem Umfeld des Verteidigungsministeriums umgeht.
Was ist denn mit Putin selbst? Könnte es nicht auch sein, dass er eigentlich erst jetzt richtige Härte zeigen muss, um eben nicht noch weiter an Autorität zu verlieren?
Also innerhalb Russlands scheint mir das durchaus plausibel zu sein, denn das, was wir gesehen haben, ist jetzt ja wirklich das erste Mal so eine Art richtig sichtbare Opposition, und ich halte schon für plausibel, dass man dort jetzt nochmal mit verstärkter Repression und deutlicher Härte vorgehen wird. Ob das auch auf die Ukraine zutrifft, ist für mich ehrlich gesagt nochmal eine andere Frage.
Im kommenden Jahr wird es ja in Russland Wahlen geben. Wird das, was wir vor ein paar Tagen erlebt haben, also Aufstand Wagner-Gruppe, irgendwie einen Einfluss darauf nehmen? Also muss Putin sich gegebenenfalls Sorgen um seinen Job machen?
Also ich glaube nicht, dass er sich wirklich Sorgen um seinen Job haben muss, aber solche Wahlen sind natürlich auch in autoritären Systemen in Russland, die natürlich, das ist natürlich nicht, aber die Regierung abwählen können, durchaus Punkte, die gewisse Risiken bergen, weil es eben zum einen Punkte sind, wo die Eliten zunächst einmal ihre Loyalität zum System zeigen müssen, indem sie eben eine erneute Kandidatur Putins befürworten. Und indem natürlich die Eliten gleichzeitig sehr gespannt darauf schauen, wie viel Unterstützung in der Bevölkerung Putin wirklich hat. Also wie hoch die Prozente ausfallen für ihn und wie gut er auch in der Lage ist, ja durch Manipulation, aber auch durch unfaire Bedingungen diese Zustimmung für ihn in die Höhe zu treiben. Und das sind natürlich potenzielle Punkte von Destabilisierung. Und da wird man sicherlich ganz genau drauf schauen müssen, obwohl ich Ihnen ganz ehrlich sagen muss, also wie groß die Auswirkung dessen jetzt darauf sein wird und wo Russland in einem Jahr steht, ist für mich momentan wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Da ist einfach viel offen und viele Fragen, vor allen Dingen auch noch von dem, was am Wochenende passiert ist, offen.
Verständlich, dass Sie das so einordnen. Vielen Dank, Frau Pargung, für Ihre Zeit. Sarah Pargung, Politikwissenschaftlerin bei der Körperstiftung. Wir haben darüber gesprochen, über die Ereignisse vom Wochenende in Russland und was das eigentlich für Präsident Putin bedeutet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Mindestlohn soll steigen um jeweils knapp einen halben Euro in den kommenden beiden Jahren. Das ist die Empfehlung der Mindestlohnkommission, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auch umsetzen will. Allerdings hat es in der Kommission mit Mitgliedern von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ganz schön geknatscht. Und darüber sprechen wir jetzt mit Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Britta, machen wir erstmal einen kleinen Zahlencheck. Mindestlohn liegt aktuell bei 12 Euro und soll dann wann um wie viel steigen?
Zum 1. Januar 2024 soll er auf 12,41 Euro erhöht werden und zum 1. Januar 2025 kommt dann nochmal dieselbe Erhöhung dazu. Das sind dann 12,82 Euro.
Und das ist im Vergleich, oder wenn man in die Vergangenheit guckt, dann ist das eine große oder eine kleine Erhöhung?
Also wenn man sich so die komplette Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns seit seinem Start anschaut, dann ist es so eine mittlere Erhöhung. Den Mindestlohn gibt es seit 2015. In der ersten Zeit ist er so alle zwei Jahre immer um 35 Cent erhöht worden, also ein bisschen weniger als diese 41 Cent jetzt. Aber seit 2021 sind die Erhöhungen dann häufiger gekommen und letztes Jahr sind sie auch viel höher ausgefallen.
Also passend auch zur steigenden Inflation.
Genau, 2022 wurde der Mindestlohn gleich dreimal erhöht, insgesamt um 2,40 Euro. Und der letzte Erhöhungsschritt im Oktober auf die aktuell geltenden 12 Euro, der war sogar außerhalb der Reihe. Da hat nicht die Mindestlohnkommission entschieden, sondern die Ampelkoalition per Gesetz. Jetzt bei den neuen Erhöhungen ist da wieder die Mindestlohnkommission an den Zug gekommen. Aber die konnte sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht einigen, weil Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite so weit auseinander lagen. Von gestern Nachmittag bis heute Morgen um 16:30 wurde verhandelt und am Ende musste dann die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, das Patt mit ihrer Vorsitzendenstimme auflösen. Sie findet, dass jetzt mit diesen 2x41 Cent Erhöhung ein angemessener Kompromiss rausgekommen ist.
Die beschlossene Mindestlohnanpassung stabilisiert die Lohneinkommen für die Beschäftigten in den unteren Lohnbereichen angesichts von Inflation und gestiegenen Lebenshaltungskosten. Gleichzeitig schafft der zweistufige Beschluss Verlässlichkeit und Planbarkeit für die Betriebe.
Denn die Betriebe, die könnten sich in den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeiten keine noch höheren Lohnkosten, die könnten sie nicht verkraften, argumentiert Schönefeld. Das ist bei der Arbeitgeberseite gut angekommen. Steffen Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sagt, der Kompromiss liege höher als das, was die Arbeitgeber gewollt hätten, aber er sei jetzt damit zufrieden.
Das sind die Gewerkschaften aber ganz offensichtlich nicht. Wie viel Mindestlohn hätten die denn gerne gewollt?
Die hatten mindestens 13,50 Euro die Stunde gefordert, denn die jetzt beschlossene Erhöhung sei viel zu niedrig. Die Inflation frisst dieses Plus bei den Ärmsten gleich wieder auf, sagt Stefan Körzel vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Mit diesem Beschluss erleiden die fast 6 Millionen Mindestlohnbeschäftigten einen enormen Reallohnverlust in den beiden kommenden Jahren. Das betrifft vor allem Frauen und das betrifft vor allem Ostdeutschland.
Die Arbeitnehmervertreter sagen, dass das Ganze jetzt kein Kompromiss sei, sondern einfach durchgedrückt worden sei. Und diese niedrige Erhöhung sei jetzt wohl auch eine Retourkutsche dafür, dass der Mindestlohn im Oktober so stark erhöht wurde und damals auch per Gesetz von Arbeitsminister Heil.
Hätte der nicht auch jetzt wieder eingreifen können? Also wenn die Suche nach einem Kompromiss dann doch so schwierig gewesen ist?
Hätte er, aber schon sein letzter Alleingang mit der Erhöhung auf 12 Euro war heikel. Es gab damals viel Kritik, weil eben normalerweise diese Kommission über die Höhe des Mindestlohns entscheidet und nicht die Politik. Dieses Mal will Heil auch dem normalen Weg folgen und die Vorschläge von der Mindestlohnkommission durchwinken. Sonst, sagt er, würde es gar keine Mindestlohnerhöhung geben. Der Arbeitsminister will sich jetzt aber auf anderen Wegen für bessere Löhne einsetzen. Es gibt ja auch nicht nur den Mindestlohn. Ein wichtiger Punkt sind auch Tarifverträge. Alle, die einen Tariflohn bekommen, sind meistens finanziell besser dran als andere. Aktuell bekommen aber nur die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland Tariflöhne. Heil will die Zahl erhöhen, indem der Bund öffentliche Aufträge in Zukunft nur noch an Unternehmen vergibt, die auch nach Tarif bezahlen.
Britta, dann danke ich dir für die Details und fürs Erklären. Der Mindestlohn steigt also an zum Jahreswechsel um 41 Cent auf 12,41 Euro und dann ein Jahr später nochmal auf 12,82 Euro.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die AfD hat zum ersten Mal ein kommunales Spitzenamt. Robert Sesselmann von der AfD ist gestern in einer Stichwahl mit fast 53% der Stimmen zum Landrat gewählt worden in Sonneberg. Relativ beschaulich, 22.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Süden von Thüringen. Zur Erinnerung, der Thüringer Landesverband der AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, genauso wie der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag, Björn Höcke. Was bedeutet dieser Erfolg auf kommunaler Ebene jetzt für die Bundes-AfD? Das gucken wir uns genauer an, zusammen mit Nadine Lindner im Hauptstadtstudio, zuständig für die AfD. Nadine, bilden Björn Höcke und seine Anhänger jetzt das Machtzentrum der AfD?
Na, ich glaube, so weit ist es noch nicht, aber ich glaube, der Abend gestern hat da einige tektonische Verschiebungen des Machtgefüges gebracht. Ich finde, es gab gestern ein ganz interessantes Bild aus Sonneberg. Da standen nämlich drei Leute im Mittelpunkt. Das war Björn Höcke, Robert Sesselmann dann in der Mitte und auf der anderen Seite Tino Chrupalla. Und man hatte so das Gefühl, dass beide sich mit Robert Sesselmann mit seinem Wahlerfolg schmücken möchten und ihn sozusagen auf ihr Konto dann damit umleiten wollen. Für Björn Höcke heißt das, dass sich seine Position in der Partei noch mal gefestigt hat. Es ist ja jetzt schon so, er ist zwar nicht Teil des Bundesvorstands, aber es wird immer wieder deutlich, dass er bei wichtigen Entscheidungen auch konsultiert wird und zum Beispiel auch, wie soll ich sagen, öffentlich rehabilitiert wird. Es gab in diesem Frühjahr einen gemeinsamen Auftritt mit Alice Weidel und Björn Höcke, die beiden gemeinsam, obwohl sie eigentlich früher mal große Feinde waren. Also das heißt, man sieht, Björn Höcke rutscht da immer weiter ran. Dieses Jahr wird der Vorstand der Bundestagsfraktion neu gewählt. Es könnte sein, dass man mit dem Hinweis auf Sonneberg sagt, oh, jetzt muss aber die Thüringer Landesgruppe da irgendwie noch mehr kriegen. Und nächstes Jahr wird der komplette Parteivorstand wieder neu gewählt, also 2024. Und da könnte es sein, dass sich dann vielleicht jemand wie Björn Höcke dann doch in Stellung bringt, wobei es da für den Moment noch zu früh ist.
Was bedeutet denn jetzt dieser Erfolg eigentlich für die gemäßigteren Leute in der Partei? Wobei ja immer die Frage ist, ne, wenn wir über die AfD sprechen, wie definiert man da eigentlich gemäßigt?
Ja, wie definiert man da gemäßigt? Also es geht da im Kern, glaube ich, um das Verständnis, dass man sich als Partei versteht, die eigentlich idealerweise nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun hat. Gut, der Zug ist, würde ich sagen, abgefahren.
Klappt nicht so ganz, ja.
Das merkt man da auch. Das heißt, eine Abgrenzung zu ganz rechten Kräften, auch zu, wie Jörg Meuthen das ja damals in seiner Wutrede gegen die Querdenker ja auch so ein bisschen formuliert hat, also sich abzugrenzen von Querdenkern, aber auch vielleicht so Reichsbürgern. Das heißt, von Gruppen, die eigentlich eine eigene Dynamik haben, die außerhalb der Partei liegen, dass man nicht zu eng dann mit denen zusammengeht. Und im Zweifel dann natürlich auch gegen den Russland- und Putin-freundlichen Kurs ist den Tino Chrupalla ja wirklich ganz deutlich auch verfolgt. Ich habe aber das Gefühl, diese ganzen Abgrenzungsdebatten sind seit dem letzten Parteitag von Riesa eigentlich Geschichte. Man hat da unter anderem Christina Baum, eine Höckener Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, in den Bundesvorstand gewählt, die sich immer wieder auch Reichsbürger-Rhetorik bedient. Und diese gemäßigten Kräfte, habe ich das Gefühl, sind auch seit diesem Parteitag ziemlich marginalisiert. Die wollten ja so eine Art Putsch gegen Chrupalla, das ist gescheitert. Joanna Kotar ist raus und die anderen, so Norbert Kleinwächter, Jürgen Braun, die waren ja, gehörten da auch dazu, die sind eigentlich im Moment ziemlich still und die kommen auch mit diesem Argument, nämlich zu sagen, oh, der Putin-freundliche Kurs, der schreckt aber Wähler ab. Das Argument zieht nicht mehr seit Sonneberg und auch seitdem die AfD bei 20% in Umfragen im Bund steht, also inklusive Westdeutschland.
Wo du gerade diese Umfragewerte ansprichst, was ist denn da deine Einschätzung? Hat es auf diese Umfragewerte einen Einfluss? Also wenn die Partei jetzt noch weiter nach rechts rückt?
Nein, ich glaube, das hat schon lange keinen Einfluss mehr. Ich glaube halt, dass diese Erzählung, die die AfD gebetsmühlenhaft immer und immer und immer wieder wiederholt hat, nämlich der Verfassungsschutz ist nicht unabhängig in seiner Analyse, sondern ist nur dafür da, dem politischen Gegner, also das heißt der AfD, zu schaden. Ich glaube, das hat sich in der Wählerschaft dann doch irgendwie ganz gut durchgesetzt. Dieses Schwert ist mittlerweile relativ stumpf. Und ich glaube halt auch, dass dieses Ergebnis von Sonneberg so eine Art Dominoeffekt oder vielleicht könnte man es eher auch Sogwirkung nennen, entfalten kann, nämlich dass jetzt die Stimme der AfD zu heißen, kann heißen, in das Machtgefüge einzugreifen. Es ist jetzt mehr als nur so eine symbolische Wahl von einer Oppositionspartei, sondern seit gestern ist klar, wenn ich meine Stimme der AfD gebe, dann kann es auch sein, dass diese Partei an die Macht kommt. Und das macht es aus Wählersicht vielleicht nochmal attraktiver.
Wenn du diesen Punkt gerade ansprichst, finde ich nochmal interessant. Also jetzt sehen wir diesen Sieg auf kommunaler Ebene. Ist der dann eben auch oder bringt es der Bundes-AfD auch was?
Ja, natürlich. Ja. Also für die AfD, es war ja sonst immer das Argument, ja, ihr seid quasi nur eine Protestpartei, ihr gestaltet nicht, ihr regiert nicht mit. Ich glaube, für die AfD bietet es viele Chancen, wenig Risiken. Die Risiken liegen natürlich darin, dass sie sich so ein bisschen entzaubert, Dinge tun muss, die sie vielleicht eigentlich gar nicht will. Ich glaube aber, dass man über kurz oder lang auch im Vorfeld der Landtagswahl in Thüringen 2024 irgendeine Art von Eskalation sehen wird, wo man politische Konflikte vielleicht nochmal hochtreibt, vielleicht in der Gesundheitsvorsorge, aber auch in der Asylpolitik haben die Landkreise ja auch gewisse Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten.
Nadine, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. Wir wollen in Deutschlandfunk Nova wissen, wie viel Macht hat so ein Landrat überhaupt? Und darüber sprechen wir mit Mintu Tran, die hat zum Thema recherchiert aus unserem Nova-Team. Mintu, was ist so ein Landrat überhaupt? Was sind seine Aufgaben? Was macht er?
Ja, da ging es mir auch so, dass ich erstmal überlegen musste, boah, was hatte ich mit einem Landrat oder mit einem Landratsamt zu tun? Bei mir war es tatsächlich bei der Einbürgerung, da gab es mal eine Feier im Landratsamt, da habe ich auch meinen Landrat damals getroffen. Und als ich meinen Führerschein abgeholt habe, war ich auch nochmal da. Also das war alles so sehr, sehr lange her. Aber sonst hatte ich auch gar keine Vorstellung, was ein Landrat macht. Dabei sind die Aufgaben alles andere als weit weg von den Menschen, sondern sehr konkret. Landrat Reinhard Sager, der ist Landrat im Kreis Ostholstein und Präsident des Landkreistages, der erklärt seine Aufgaben so.
Also Landrat zu sein bedeutet, Gestaltungsmöglichkeiten zu haben in einem überschaubaren Kreis für die Einwohnerinnen und Einwohner da zu sein, Probleme zu lösen und eben überörtliche Angelegenheiten wahrzunehmen, zusammen mit dem Kreistag Dinge voranzubringen und zu gestalten. Das ist das, was einen täglich antreibt und was auch Spaß bringt.
Ja, vereinfacht gesagt ist so ein Landrat sowas Ähnliches wie ein Bürgermeister, das für eine Gemeinde oder eine Stadt macht, nur eben macht der das dann für einen Landkreis oder einen Kreis. Er ist also Aufsichtspersonen für verschiedene Bereiche. Da geht es um Themen wie zum Beispiel den Bau oder der Sanierung von Schulen, wie das Krankenhauswesen geregelt ist. Und es geht auch um Straßenbau und Müllabfuhr. Und was da genau gemacht wird, das entscheidet dann er zusammen mit dem Kreistag. Das ist sozusagen unser Parlament auf Landkreisebene. Und der Landrat leitet die Sitzungen dieses Kreistages, ist auch Mitglied und führt dann eben die Entscheidungen dieses Kreistages aus. Und zusätzlich hat er noch repräsentative Aufgaben, vertritt also den Landkreis zum Beispiel auch nach außen.
Jetzt haben beim Wahlkampf in Sonneberg ja nicht nur diese lokalen Themen eine Rolle gespielt. Ne? Es waren ja vor allen Dingen eben auch bundespolitische Themen, also zum Beispiel das Thema Flüchtlinge, darum wieder mit Russland zu verhandeln, damit die Gaspreise niedriger werden. Zumindest hat das die AfD auf ihren Plakaten gefordert.
Dazu muss man auch sagen, bei der Landratswahl dort war die ja Person auch eher wichtig. Also es war eine Personenwahl und Robert Sesselmann, der AfD-Kandidat, der kommt aus Sonneberg oder der neue AfD-Landrat, der ist da auch verwurzelt. Und klar, diese Themen, die da im Wahlkampf aufkamen von der AfD, auf die setzt die AfD auch schon lange. Aber du hast recht, auf die hat ein Landrat eigentlich grundsätzlich wenig Einfluss, weil das eben auf Landes- oder Bundesebene beschlossen wird. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Geflüchtete. Die verteilen zum Beispiel die Landesregierung, also zum Beispiel das Land Thüringen, nach Quoten an die verschiedenen Kreise und Gemeinden. Und da kann jetzt ein Landrat nicht sagen, ja, mache ich nicht. Ich weigere mich jetzt, Flüchtlinge aufzunehmen, weil das hat er nicht zu entscheiden.
Aber hat er andere Möglichkeiten, auf die Flüchtlingspolitik vor Ort Einfluss zu nehmen?
Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie Flüchtlinge untergebracht werden, also ob sie in Wohnungen, Turnhallen oder sogar Zelten untergebracht werden. Außerdem ist zum Beispiel auch die Ausländerbehörde beim Landratsamt angesiedelt. Und diese Behörde, die muss sich zwar an die geltenden Bundesgesetze halten, also kann jetzt nicht einfach willkürlich Leute abschieben, aber Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat macht schon besorgniserregende Beobachtungen.
Es muss klar und deutlich gesagt werden, dass die jeweiligen SachbearbeiterInnen in lokalen Behörden einen Ermessensspielraum haben. Das heißt, sowohl bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln, die eine Person, die beispielsweise im Verfahren bei Bundesbehörden abgelehnt worden ist, dann gestellt hat, ob dieser Antrag positiv ausgeht oder nicht, und ob die Person entsprechend mitgewirkt hat bei der Identitätsklärung und anderen Sachen, das legen immer die jeweiligen SachbearbeiterInnen fest und dementsprechend dann auch, ob eine Abschiebung eingeleitet wird oder nicht.
Ja, und die SachbearbeiterInnen entscheiden dann natürlich anders, je nachdem, wer der Landrat ist und damit deren Chef. Und der Sprecher vom Sächsischen Flüchtlingsrat sagt eben, dieser Ermessensspielraum wird oft strenger ausgelegt, wenn die AfD in den Kreistagen stärker vertreten ist. Oder auch, wenn Landräte, die sich eben besonders häufig kritisch gegenüber Flüchtlingen äußern, in dem betroffenen Landkreis das Amt innehaben.
Okay, also da kann ein Landrat schon wirklich großen Einfluss auf die einzelnen Schicksale haben. Ne? So habe ich dich verstanden.
Genau.
Okay. Wie sieht's denn aus mit der beschworenen Brandmauer gegen rechts? Können zum Beispiel CDU-Politiker vor Ort dann sagen, also wir arbeiten eben nicht mit diesem AfD-Landrat zusammen?
Ja, da warnt zum Beispiel der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, davor. Er sagt, da darf es nicht zu einer Blockadepolitik kommen.
Ein solcher Landkreis wie Sonneberg muss handlungsfähig bleiben. Die Menschen erwarten Lösungen, und zwar vom Kreis und vom Landrat dürfen sie dort Lösungen erwarten, gute Lösungen, wo der Kreis auch zuständig ist. Und das haben der neu gewählte Landrat und die Beigeordneten und der Kreistag gemeinsam hier zu tun und herbeizuführen. Darauf ist zu pochen.
Also für die CDU ist es schon ein echtes Dilemma, wenn die CDU-Kreistagsabgeordneten zum Beispiel bei wichtigen Projekten von diesem AfD-Landrat die Zustimmung verweigern, dann kommt es eben zu diesen Blockaden. Aber tut sie das nicht, und das hat der AfD-Landrat Sesselmann auch gesagt, dann spreche eigentlich kein Argument dagegen, auch auf Landesebene oder Bundesebene mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Was sind die Aufgaben von einem Landrat? Welche Macht kann er eigentlich ausüben? Das haben wir uns gefragt jetzt nach der Wahl von AfD-Politiker Sesselmann zum Landrat im Landkreis Sonneberg. Unsere Nova-Reporterin Minto Tran hatte die Antworten für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das stimmt. Also das nervt schon so ein bisschen, ne? Und dann muss man das überall hinschmieren und das klebt. Und auf den weißen Klamotten hat man dann direkt die gelben Flecken. Und danach Creme, wenn man geschwitzt hat oder im Wasser gewesen ist, so buff. Aber hey, lieber das als Sonnenbrand. Oder gehört ihr zur Fraktion, die einfach gar keinen Bock hat auf Sonnencreme? Also es gibt ja Menschen, ne, die schälen sich lieber dreimal ab, bevor sie sich Lichtschutzfaktor 30 oder 50 auf die Haut cremen. Wie ihr mit genau diesen Sonnenschutzmuffeln umgehen könnt, Tipps gibt's jetzt von unserer Nova-Reporterin Celine Wegert.
Gefühlt gibt's im Sommer nur zwei Typen Menschen. Die, die sich selbst das Ohrläppchen mit 50er-Schutz einschmieren und dann die, die bei Sonne satt lieber keine Creme benutzen, weil sie doch braun werden wollen. Und was machst du, wenn du mit Typ 2 in einer Beziehung bist und dir Sorgen machst? Das Gespräch, das könnte im Worst Case so ablaufen. Hey, Sonne macht schon Falten und auch Hautkrebs. Okay, cool, bist du meine Mutter? Erik Hegmann ist Paartherapeut und hat ein paar Tipps, wie wir das ein bisschen smoother hinkriegen. Er sagt, wichtig ist zu akzeptieren, dass die Bedürfnisse von uns beiden erstmal gleichberechtigt sind. Von mir, die Creme wichtig findet, und von meinem Freund, auch wenn wir die Position vom anderen für nicht so smart halten.
Dieses "Du musst" kommt einfach nie gut an, wenn dann wäre sinnvoll, jemanden zum Wollen zu bewegen. Also ich will mich eincremen. Und das ist eine Frage ihrer Kreativität, ob sie das hinbekommen. Natürlich auch, ob sie das auf sich nehmen wollen. Denn sie dürfen sich natürlich auch fragen, bin ich dafür verantwortlich? Warum soll ich die Caretakerin sein?
Zum Wollen bewegen, das passt ziemlich gut zu Alice Martins Methode. Sie ist Dermatologin in einer digitalen Hautarztpraxis und versucht auch immer mal wieder in ihrem Umfeld Leute von Sonnencreme zu überzeugen.
Zwei sehr gute Argumente, die funktionieren, sind zum einen, dass wir auch mit Sonnenschutz braun werden. Das hält sogar länger an und die meisten Produkte fühlen sich sehr gut auf der Haut an, hinterlassen auch kein klebriges Gefühl.
Dass die Summer Tan mit Sonnencreme sogar besser hält, erklärt sie so.
Das hält deutlich länger an, weil die Zellen keinen Zellschaden haben. Das heißt, bei einem Sonnenbrand werden wir kurzzeitig braun, aber innerhalb von 1 bis 2 Wochen pellt sich die gesamte Haut. Wenn es keinen Zellschaden gibt, dann bleibt diese Bräune um die 28 bis 30 Tage mindestens erhalten, weil eben die Zellen keinen Schaden haben und regulär weiterwachsen.
Okay, mit guten Argumenten bewirken, dass jemand sich vielleicht doch eincremen möchte, das kann eine Möglichkeit sein. Was wir aber nicht tun sollten, ist unsere Hilfe aufzuzwingen, wenn das eigentlich gar nicht gewollt ist, sagt Paartherapeut Erik Hegmann.
Und dann fühlen sich viele Menschen tatsächlich eben wirklich wie in ihre Kindheit zurückversetzt und dann steht da plötzlich statt des Partners, der Partnerin, Mama oder Papa gegenüber. Und das ist extrem unsexy. Das will niemand.
Deswegen ist super wichtig, wie kommuniziert wird.
Wenn ich einen Ratschlag gebe, so gut gemeint er auch sein mag, wie bringe ich den an? Und da hilft vielleicht der Gedanke, wie würde es mir umgekehrt gehen? Also wann, in welcher Situation, zu welchen Umständen, auch in welcher Art von Kommunikation würde ich denn auf einen solchen Rat positiv, wohlwollend und wertschätzend reagieren?
Erik Hegmann sagt aber auch, wenn der Ratschlag abgeblockt wird und man trotzdem ewig versucht, dran zu bleiben, dann kann das Beziehungen auch belasten. Und apropos belasten, wenn nicht nur der Sonnencreme-Vorschlag blöd ankommt, sondern wenn eurem Partner oder eurer Partnerin auch ansonsten in der Beziehung nicht so wirklich wichtig ist, was ihr sagt, dann darf man die auch mal hinterfragen, sagt Erik Hegmann.
Jemand, der so gar nicht auf ihre guten und gut gemeinten Ratschläge hören möchte und auch nicht auf ihre Wünsche eingehen will, ist das der passende Partner oder die passende Partnerin für Sie?
Aber zurück zur Eincreme-Frage. Ob nicht ansprechen oder doch was sagen, kreativ sein oder durchschauen lassen, dass man sich echt Sorgen macht, die eine richtige Lösung, die gibt's nicht.
Es hat sehr viel mit dem Selbstwert von beiden Partnern zu tun, wie eine solche Dynamik sich entwickelt. Und deswegen gibt es dafür auch keinen allgemeingültigen Rat. Das müssen die Partner tatsächlich miteinander ausprobieren.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.